Liebe Gemeinde, wir sind heute am letzten Tag dieses Jahres hier. Ich denke, dass diejenigen, die hierher gekommen sind, so auch das Jahr einmal mit dem letzten Gottesdienst abschließen wollten. Sicher wird ein und der andere noch heute bis spät feiern und Gemeinschaft haben. In der kommenden Gebetswoche haben wir sicher viel Zeit, um für das Jahr 2010 zu beten und zu bitten. Heute möchte ich einfach, dass wir innerlich zurückschauen. Das kann ich ja nicht für den anderen. Ich muss ja nur für mich und kann auch nur für mich zurückschauen. Dass wir innerlich zurückschauen und die Momente sehen, wo Gottes Herrlichkeit aufleuchtete in diesem Jahr. Eigentlich dachte ich, nur über einen Vers heute Abend hier zu predigen, weil Paulus aber so kompliziert ist. Dieser eine Vers steht in einem Zusammenhang und ich merkte, die wurden immer mehr und immer mehr. Und so habe ich für heute Abend eigentlich einen Text, der sehr lang und sehr schwer ist. Lasst euch aber nicht entmutigen mit diesem Text, denn ich werde nicht auf jeden Vers hier eingehen. Bei diesem Text werde auch nicht über jeden Vers sprechen, sondern werde einfach allgemein die Dinge zusammenfassen und weitergeben. Aber wenn wir zurückschauen, dann sehen wir doch, so geht es mir persönlich, dass es einiges gelaufen an schwierige Sachen, vielleicht hier und da auch Krankheit, vielleicht hier und da auch traurige Situationen, ein wenig Leid. Aber wenn wir zurückschauen, dann merken wir doch, dass durch all diese Dinge Gott uns getragen hat. Und wir immer wieder bei ihm Hoffnung, Zuversicht und Ruhe fanden. Das sind die Momente, wo die Herrlichkeit Gottes strahlt. Da, wo ich in einer Schlange stehe und tatsächlich mich überwinden muss, den anderen vorzulassen. Es ist ein Augenblick, wo ein Licht aufgeht und die Herrlichkeit Gottes strahlt. Das meint Paulus, wenn er über die Herrlichkeit Gottes spricht. Es sind nicht immer nur große Dinge, sondern es können manchmal ganz kleine und niedliche Sachen sein, wo Gott sich verherrlicht und wo seine Herrlichkeit zum Vorschein kommt. Darum auch mein Thema heute Abend, die unvergängliche Herrlichkeit Gottes strahlt durch seine Kinder. Gott hat hier niemand anderen außer uns. Deswegen strahlt seine Herrlichkeit auch durch uns. Ich möchte, bevor wir weitergehen, diesen Text lesen in 2. Korinther, Kapitel 3, Verse 8 oder Verse 6 bis 18. 2. Korinther, Kapitel 3, Verse 6 bis 18. Der Herr, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, aber der Geist macht lebendig. Wenn aber schon das Amt, das den Tod bringt, und das mit Buchstaben in Stein gehauen war, Herrlichkeit hatte, so dass die Israeliten das Angesicht des Mose nicht ansehen konnten wegen der Herrlichkeit auf seinem Angesicht, die doch aufhörte. Wie sollte nicht vielmehr das Amt, das den Geist gibt, Herrlichkeit haben? Denn wenn das Amt, das zu Verdammnis führt, Herrlichkeit hatte, wie viel mehr hat das Amt, das zu Gerechtigkeit führt, überschwängliche Herrlichkeit. Ja, eine Herrlichkeit ist nicht für Herrlichkeit zu erachten gegenüber dieser überschwänglichen Herrlichkeit Gottes. Das heißt, die alte Herrlichkeit, sie verschwindet, sie verblasst, wenn diese neue Herrlichkeit auftritt. Denn wenn das Herrlichkeit hatte, was aufhört, wie viel mehr wird das Herrlichkeit haben, was bleibt? Weil wir nun solche Hoffnung haben, sind wir voll großer Zuversicht Und tu nicht wie Mose, der eine Decke vor sein Angesicht hängte, damit die Israeliten nicht sehen konnten das Ende der Herrlichkeit, die aufhört. Aber ihre Sinne wurden verstockt, denn bis auf den heutigen Tag bleibt diese Decke unaufgedeckt über dem Alten Testament, wenn sie es lesen, weil sie nur in Christus abgetan wird. Aber bis auf den heutigen Tag, wenn Mose gelesen wird, hängt die Decke vor ihren Herzen. Wenn Israel aber sich bekehrt zu dem Herrn, so wird die Decke abgetan. Der Herr ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn, wie in einem Spiegel, und wir werden verklärt in sein Bild von einer Herrlichkeit zu anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Wir merken, es ist einerseits ein schwerer Text, aber auch ein gewaltiger Text. Ein Text, der einen ein Stück weit mitnimmt, gerade wenn man die letzte Verse dieses Textes liest. Die haben mich eigentlich so fasziniert. Einmal sehen wir in diesem Text, dass Paulus von zwei Verträge Gottes spricht. Zwei Verträge Gottes. In 2. Korinther 3, 6, das war der erste Vers. Jesus, der uns auch tüchtig gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes. Denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Hier spricht Paulus von zwei Verträgen, die Gott den Menschen vorgelegt hat. Bünde oder Verträge. Gott legt den Menschheit zwei Verträge vor. So stellt Paulus sie hier dar. Der Vertrag unter die Nummer 1 ist der Vertrag des Buchstabens, sagt Paulus. Den schloss man auf dem Berg Sinai. Mose war auf dem Berge Sinai und Gott meißelte Buchstaben in zwei steinerne Tafeln. Das heißt die 10 Gebote Gottes. Das meint Paulus mit dem Wort Buchstabengesetz. Der Vertrag Gottes am Sinai könnten wir zusammenfassend vielleicht so mit einigen Worten wiedergeben, einigen Versen, 5. Mose 11, 26, 27 und 28, dann 5. Mose 30, 19. Hier sagt Gott, siehe, ich lege euch Segen und Fluch vor. Den Segen, das heißt, den Erfolg werdet ihr bekommen, wenn ihr das tut, was ich euch gesagt habe. Wenn ihr diesen Vertrag, der in Steine hineingemeißelt worden ist, erfüllt, dann werdet ihr Erfolg haben. Dann werde ich euch segnen. Den Fluch bekommt ihr, den Misserfolg, wenn ihr das nicht erfüllt. Wenn ihr dem nicht nachkommt, was ich euch vorgelegt habe. Und Gott sagt, ich nehme als Zeugen den Himmel und die Erde. Und ich lege euch Leben und Tod vor, Segen und Fluch. Das ist der Vertrag des Buchstabens, von dem Paulus hier in Vers 6 spricht. Die Botschaft des Dieners unter diesem Vertrag ist eigentlich eine Todesbotschaft oder eine Todesnachricht. Die heißt doch eindeutig und unverkennbar, ihr seid schuldig. Deswegen nennt Paulus auch diese Botschaft, der Buchstabe tötet. Das Gesetz kennt eigentlich nur ein Urteil. Und dieses Urteil heißt eindeutig, ihr seid schuldig. Bis heute hat dieses Gesetz Kraft und verurteilt Menschen zum Tode. Ich wollte erst ein Beispiel aus dem Alten Testament nehmen und dann habe ich die Debatte mitgehört in den Nachrichten, wo es um den Mord von Gülsum ging. Eine junge Frau, 20 Jahre alt. Das Gesetz eigentlich wirkt das noch bis heute hinein in einige Länder. Das Gesetz Gottes. Und da heißt es im Artikel, weil sie ihre Jungfräulichkeit verloren hatte, ließ sie der Vater brutal hinrichten. Die 20-jährige Kurdin Gülsum war vom eigenen Bruder und einem Bekannten zu Tode geprügelt worden. Ich habe mir dann noch mal einige andere Berichte durchgelesen, um nachzulesen, wie konkret das Ganze geschehen ist. Und da überfällt einem tatsächlich ein Schaudern. Das macht das Gesetz. Das macht der Buchstabe. Er tötet. Das meint Paulus damit. So brutal war auch die Steinigung im Alten Testament. Es gab keine Gnade. Nicht für die, die eine Sünde zum Tode getan hatten. Paulus bestätigt das nochmal im Neuen Testament und sagt in Römer Kapitel 3, Vers 23, denn es ist kein Unterschied. Wir alle Menschen sind schuldig geworden vor Gott und wir können in keinster Weise vor ihm bestehen. Die Menschen können von sich aus nicht so sein, wie Gott sie haben möchte. Deswegen waren und sind sie zum Tode verurteilt. Der erste Vertrag war ein Vertrag, der eigentlich, so wie Paulus es sagt, uns Menschen den Tod brachte. Denn er machte die Sünde sichtbar und er verurteilte die Sünde. Dann kam der Vertrag unter die Nummer 2, wie Paulus sie hier aufzählt. Es ist der Vertrag des Geistes, sagt Paulus. Ein Vertrag des Geistes. Dieser Vertrag, der wurde Weihnachten angekündigt. Er wurde auf Golgatha unterzeichnet. Er wurde Ostern bestätigt und Pfingsten versiegelt. Ein vollständiger Vertrag, den Gott abschließt. Wie sieht der neue Vertrag aus, wenn wir diesen Vertrag zusammenfassen? Ich habe dann mit Paulus Worten auch diesen Vertrag versucht zusammenzufassen. 2. Korinther 5, 19, 17, Johannes 3, 18 und dann Johannes 1, 12. In Christus hat Gott selbst gehandelt und hat die Menschen mit sich versöhnt. Er hat ihnen ihre Verfehlungen vergeben und rechnet sie ihnen nicht zu. Das bedeutet, wer mit Christus lebt, ist ein neuer Mensch. Er ist nicht mehr derselbe, denn sein altes Leben ist vorbei. Ein neues Leben hat begonnen. Wer an ihn glaubt, der wird nicht verurteilt werden. Und die ihn in sein Leben aufnehmen, werden seine Kinder sein oder sind seine Kinder. Die Botschaft des Dieners unter diesem neuen Vertrag ist eine frohe Botschaft und die heißt eindeutig, eure Schuld ist gesühnt, ist getilgt. Ihr seid frei. Der Geist macht lebendig. Wenn der erste Vertrag uns zum Tode verurteilte, so befreit uns der zweite und gibt uns das Leben. Das so in Kürze über die zwei Verträge, die Paulus hier anspricht. Dann in dem nächsten Text spricht Paulus den vergänglichen Glanz des ersten Vertrages an. Und interessant, schmückt es mit einer Geschichte aus dem Alten Testament. Hier sind es die Verse 7 bis 16 und im Alten Testament ist es 2. Mose 34, Verse 29 bis 35. Mose war auf dem Berg Sinai. Eine sehr interessante Geschichte. Mose hatte Gemeinschaft mit Gott. Und Gott sprach zu Mose. Und es heißt, Gott redete wie mit einem Freund zu Mose. Von Angesicht zu Angesicht. Als Mose zurückkam aus dieser Gemeinschaft, mit diesen zwei steinernen Tafeln, um dann das Volk Israel in die Gesetze Gottes einzuführen, ihnen das zu sagen, was Gott ihm gesagt hat, weichten sie alle von ihm. Denn das Angesicht Moses strahlte, es leuchtete, es glänzte und dem Volk wurde unheimlich. Was hat er wohl da oben erlebt? Und Mose musste eindringlich Aaron ansprechen und dann seine ganzen Obersten ansprechen und musste zu ihnen sagen, hallo, hier bin ich, komm zurück, ich habe euch was zu sagen, schaut mich doch an. Es dauerte eine Zeit, bis dann Aaron sich zu ihm wand, die Obersten und dann auch das Volk noch dazu kam. Und Mose erklärte ihnen die Gebote oder vielleicht auch die Bedingungen des Vertrages Gottes mit den Worten von Paulus. Interessanterweise, jedes Mal, wenn Mose in die Stiftehütte ging, in das Zelt ging und dann hinauskam nach dem Gespräch mit Gott, glänzte wieder sein Gesicht. Aber nach einer kurzen Zeit, ja, verschwand dieser Glanz. Ich weiß nicht, was jetzt hundertprozentig die Ursache war. Warum Paulus dann, nachdem er rauskam und glänzelte vor dem Volk, später eine Decke über seinen Kopf zog und sagt, ich möchte nicht, dass die anderen sehen, wie der Glanz aus meinem Gesicht geht. Viele Ausleger vermuten, Mose war ja eigentlich der demütigste Mensch der Welt. Und viele Ausleger vermuten und sagen, hier wird uns auch eine kleine Lektion vorgetragen. Auch so ein demütiger Mensch kann es schwer ertragen, wenn sein Glanz verschwindet. Und so durfte das Volk Israel nicht teilnehmen an dem Verschwinden des Glanzes. Er ging in die Stiftshütte, kam raus durch das Gespräch mit Gott, glänzte er, zeigte es dem Volk und dann deckte er eine Decke über seinen Kopf. Er heuchelte ein wenig. Er hat dem Volk nicht das gezeigt, was wahr war. Manche vermuten, dass das auch Auswirkungen hatte. Und es heißt in den Text zumindest von Paulus, wir sollen nicht so handeln als Christen, wie Mose gehandelt hatte. Und es heißt auch in diesem Text, dass das Israel eine Verstockung erlebte. Und dass diese Decke, hier wird diese Decke angesprochen, mit der Paulus oder mit der Mose seinen Kopf bedeckte, dass diese Decke bis heute noch, wenn das Gesetz gelesen wird oder die alttestamentliche Schriften gelesen werde, über die Herzen des Volkes Israel hängt. Bis heute verstehen sie die Botschaft nicht. Bis heute verstehen sie das Alte Testament nicht und bleiben deswegen Versklavte und Verurteilte zum Tode. Sie sind blind für diesen neuen Vertrag, den sie eigentlich in Christus haben durften. Für diesen neuen Weg, der den alten Vertrag aufhebt. Dafür sind sie blind und können ihn nicht akzeptieren und annehmen. Paulus spricht doch noch einen Mut und eine Hoffnung für Israel aus und sagt, Christus kann diese Blindheit aufheben und er wird sie auch zu seiner Zeit aufheben und wird es tun. Paulus sagt hier eindeutig, wenn der Diener der Todesbotschaft, in diesem Fall war es Mose, die Herrlichkeit Gottes ausstrahlte, wie viel mehr wird der Diener der guten Botschaft, das heißt sind wir in Christus, diese Herrlichkeit ausstrahlen. Und was Paulus hier in diesem Zusammenhang auch noch rauskommt, sehr deutlich, wir brauchen nicht staunen über die Ereignisse der Offenbarungen Gottes im Alten Testament, denn im Vergleich zum Neuen Testament verblassen sie, haben sie keine Bedeutung mehr und keinen Wert. Ich fragte mir an dieser Stelle, was haben wir eigentlich alles in Christus? Wer sind wir eigentlich, wenn Paulus so gewaltig spricht? Und darum stellt Paulus auch mit Begeisterung den ewig bleibenden Glanz des zweiten Vertrages vor. Das sind die Verse 12 bis 13 und 17 bis 18. Ich möchte hier mit einem Beispiel weitergehen. Maria, meine Frau, hatte ihre Arbeitskollegen nach Hause eingeladen zum Frühstück. Es war ein ganz normaler Morgen. Sie hat den Herrn gedankt für das Frühstück, für die Gemeinschaft, die sie hatten. Sie hat mit ihr eine gute Gemeinschaft gehabt und die Arbeitskollegen durften auch einiges von sich mitteilen und weitergeben, wie Maria auch von sich. Und so verlief diese Gemeinschaft ganz normal, durchschnittlich, wie immer. Dann ist sie zur Arbeit gefahren und nach ein paar Stunden rief sie an mit einer Begeisterung in der Stimme und sagt, Maria, was hast du mit mir heute gemacht? Denn ich bin so glücklich, so erfüllt. Maria selbst war erstaunt über diese Reaktion, denn sie meinte, ich habe ja nichts gemacht. Ich habe ja eigentlich nichts gemacht. Wisst ihr, eine natürliche Gemeinschaft, wo wir Christus in unser Leben ganz natürlich mit hineinnehmen, benutzt Gott, um seine Herrlichkeit kundzutun. Wir meinen oft, es muss eine große Anstrengung sein. Wir meinen oft, wir müssen uns verkrampfen, wenn es darum geht, mit anderen über den Glauben zu sprechen, wenn es darum geht, andere zu uns nach Hause einzuladen und vielleicht einfach ein Frühstück zu haben. Dann sind wir oft der Meinung, es muss etwas ganz Besonderes sein. Und Gott sagt, nein. Wenn ich ganz natürlich in eurem Leben sein darf, ich werde mich schon verherrlichen. Ob wir das immer merken werden oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber Gott bedient sich seiner Kinder. Er lässt seine Herrlichkeit leuchten durch sie. Jegliche Offenbarung Gottes, egal in welcher Form sie sich äußert, ist Herrlichkeit Gottes. Von dieser Herrlichkeit spricht Paulus. Ich möchte jetzt nochmal die vier Verse lesen, Verse 12 bis 13 und 17 bis 18. Weil wir eine so große Hoffnung haben, können wir frei und offen auftreten, schreibt Paulus hier. Wir brauchen es nicht wie Mose zu machen, der sein Gesicht jedes Mal mit einem Tuch bedeckte. Und in diesem Zusammenhang steht auch ein sehr wichtiger Vers. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da ist nicht Verkrampfung. Da ist Natürlichkeit. Offenheit, Ehrlichkeit. Wir alle aber stehen mit unverhülltem Gesicht vor Gott und spiegeln seine Herrlichkeit wider. Der Herr verändert uns durch seinen Geist, damit wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Das ist unser Weg. im neuen Vertrag. Diese Verse haben mich unwahrscheinlich getröstet, gerade beim Rückblick und Zurückschauen auf dieses Jahr 2009. Ich darf frei, unverhüllt, egal wann, wo und wie, zu Gott kommen und mit ihm Gemeinschaft haben. Das erlaubt Gott mir. Ich darf in meiner Schwachheit Gott widerspiegeln, wie die Sterne die Sonne widerspiegeln. Das darf ich in meiner Schwachheit. Eine ganz normale, zu Christus bekennende Gemeinschaft ist das, wodurch Gott sich offenbart. Denn wer zu Gott hält, der versetzt Berge. Das ist die Herrlichkeit Gottes. Mir ist es aufs Neue bewusst geworden, ich als Kind Gottes brauche nicht mehr etwas zu verheimlichen. Ich brauche mich nicht so verdecken, wie Mose es tat. Im Gegenteil, da, wo ich Buße tue und meine Fehler aufdecke und bekenne, erlebe ich Vergebung, Befreiung und Friede. Wenn ich aus meinen Fehlern lerne, dann können sie sogar Dünger für mein weiteres Leben sein. Die Bibel sagt, alles, was offenbar wird, das ist Licht. Alles, was offenbar wird, das ist Licht. Wenn Gottes Kinder Buße tun, dann glänzt die Herrlichkeit Gottes. Dann offenbart sich die Herrlichkeit Gottes. Ich brauche mich nicht mehr aufzuspielen oder dem anderen etwas vorzumachen. Das habe ich als Christ gar nicht mehr nötig. Das brauche ich nicht. Im Gegenteil, da, wo wir das Gefühl haben, besser zu sein wie der andere, wo wir unsere Frömmigkeit vielleicht zur Schau stellen und gerne gesehen werden wollen, das wird uns später oft zum Verhängnis. Wisst ihr, was ein toter Glaube ist? Wenn wir durch unsere Werke glänzen wollen, wenn wir durch unsere selbstgemachte Werke Gott verherrlichen wollen. Denn jeglicher Glanz von Menschen gemacht, sagt die Bibel in Kolosser Kapitel 2, ist nur Schein vor Menschen. Vor Gott taucht unser Tun als solches dann nichts. Wir brauchen niemanden etwas vormachen. Wir sind Geliebte und Erkaufte. Und aus diesem Stand können wir leben. Ich kann anderen vergeben. Eine Tugend, die Gott schenkt, auf der von den Jugendlichen geleitete Gebetsstunde stand auf der Gebetsliste ein folgendes Anliegen. Es war für mich unwahrscheinlich wichtig. Und dieses Anliegen hieß: Lasst uns beten, dass wir denen vergeben können, die uns verletzt haben. Das kann doch eigentlich nur ein Kind Gottes beten, oder? Lasst uns beten, dass wir denen von Herzen vergeben können, die uns verletzt haben. Und hier dachte ich an die Worte Jesu, wo er sagte, ein guter Baum bringt gute Früchte hervor. Trotz unseren Schwachheiten mit vielen nicht ausgereiften, angefaulten und würmigen Früchten bleiben wir immer noch ein guter Baum, dessen Früchte genießbar sind. Und das zur Ehre Gottes. Ich darf natürlich wachsen und gedeihen in Christus mit ihm. Und alles, was Gott in uns bewirkt, lässt seine Herrlichkeit strahlen. Oder offenbart die Herrlichkeit Gottes. Ich brauche auch nicht mehr Angst zu haben. Im Gegenteil, ich habe Hoffnung, ich habe Perspektive, ich weiß, wohin ich gehe. Denn Paulus sagt, wir wandeln nicht aus dem Schauen heraus, sondern wir wandeln im Glauben. Darum leben wir in dem Bewusstsein, Gott ist mit uns. Denn das hat er uns versprochen. Und so erlebe ich in ihm Trost, Geborgenheit und Hilfe und gehe mit ihm von einer Herrlichkeit zu anderen, was bedeutet von einer Erfahrung Gottes zu anderen, bis ich ihn wiedersehen werde, so sagt es Paulus. Und wenn ich ihn sehen werde, in seiner Herrlichkeit bei ihm, von Angesicht zu Angesicht, dann werde ich so sein, wie er ist. Und das ist herrlich. Und ich dachte, dass wir für diese Herrlichkeit, die Gott uns gibt, für diese Möglichkeit, in dieser Herrlichkeit zu leben, aufs Neue ihn zu erleben und eben gerade diese Schritte von Herrlichkeit zu Herrlichkeit bis in seine Herrlichkeit, von in Christus zu mit Christus, für diese Herrlichkeit wollen wir Ihnen heute Abend ganz besonders ein Dankeschön sagen. Ich dachte, dass wir, bevor wir eine Gebetsgemeinschaft haben, das Lied singen, wie der Töpfer nimmt den Ton. Ein Lied, das uns einfach auch in das neue Jahr hineinführt und führen kann. Ich habe unseren Hauskreis gebeten, dass sie mit uns dieses Lied anstimmen und wir gemeinsam es singen. Ich denke, es wäre sehr gut, wenn wir dann dazu aufstehen und nach dem Lied dann eine Gebetsgemeinschaft haben, wo wir einfach für die Herrlichkeit Gottes, wo wir Gott erlebt haben, wo Gott sich uns offenbart haben, ihm ein Dankeschön sagen.